Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten. Funkjournal.
Das Radarüberwachungssystem der rumänischen Armee hat in der Nacht zum Freitag etwa 15 Kilometer östlich von Kiliaveke, nahe der Grenze zur Ukraine, das Signal eines kleinen Luftziels entdeckt, das sich auf den nationalen Luftraum zubewegte. General Constantin Spânu, Sprecher des rumänischen Verteidigungsministeriums in Bukarest, erklärte, dass umgehend die in den Verfahren vorgeschriebenen Maßnahmen ergriffen wurden. Flugzeuge des Luftüberwachungsdienstes wurden in Bereitschaft versetzt. Es gibt keine Informationen über einen möglichen Anschlag des Objekts auf nationalem Gebiet. Ab dem 1. Januar 2025, wenn Rumänien dem europäischen Schengen-Raum für freien Personenverkehr nun auch mit seinen Landgrenzen beitritt, werden 33 Grenzübergangsstellen zu Ungarn und Bulgarien sowie am Schwarzen Meer und der Donau endgültig geschlossen. Es handelt sich um 17 Straßen- und Eisenbahnübergänge an der Westgrenze Rumäniens zu Ungarn, sowie um 14 Straßenübergänge, Fährverbindungen, Eisenbahn- und Hafenübergänge an der Grenze zu Bulgarien. Das Innenministerium hat einen Regierungsbeschlussentwurf zu diesem Thema zur Diskussion gestellt. Ab Anfang 2025 werden an den Grenzübergängen zu Ungarn und Bulgarien keine Regelkontrollen mehr durchgeführt. Sie erfolgen nur noch stichprobenartig auf der Grundlage von Risikobewertungen. Rumänien und die mehrheitlich rumänischsprachige Republik Moldau werden weiterhin für Wohlstand, Stabilität, europäische Werte, Resilienz und Demokratie zusammenarbeiten. Das erklärte Staatspräsident Klaus Johannes, der seine Amtskollegin Maya Sandu zur Übernahme ihrer zweiten Amtszeit als Präsidentin des Nachbarlandes gratulierte. Sandu wurde offiziell als Präsidentin der Republik Moldau vereidigt. In ihrer Ansprache betonte sie, dass die europäische Integration und die Justizreform die Hauptziele ihrer zweiten Amtszeit bleiben. Gleichzeitig warnte Maya Sandu, dass der EU-Beitritt kein Wundermittel gegen alle inneren Probleme des Landes darstelle, hob jedoch hervor, dass es der Moldau gelungen sei, ihre Demokratie gegen externe Bedrohungen zu verteidigen. Trotz regionaler und globaler Krisen, die durch die Pandemie, den Krieg in der Ukraine, externe Bedrohungen und der Energieerpressung durch den Kreml verursacht wurden, habe die Republik Moldau Frieden bewahrt und Fortschritte auf ihrem europäischen Weg gemacht, sagte die Präsidentin der ehemaligen Sowjetrepublik. Fast die Hälfte des am Mittwoch, dem ersten Weihnachtstag in Rumänien verbrauchten Stroms, ist von Windkraftanlagen erzeugt worden, wie Daten der größten europäischen Organisation zur Förderung dieser Energiequelle, Wind Europe, zeigen. Europaweit wurden 19% des Energieverbrauchs durch Windkraft gedeckt. Spitzenreiter war Schweden, wo 65% der Energie aus der Windkraft stammten, gefolgt von Dänemark mit 59%. In Rumänien lag der Anteil bei 49%. Auch am Donnerstag lieferten Windkraftanlagen immerhin 35% des verbrauchten Stroms in Rumänien, wodurch das Land etwa 2000 Megawatt exportieren konnte. Und zum Sport. Die rumänische Tennisspielerin Simona Halep hat aufgrund gesundheitlicher Probleme Ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Auckland in Neuseeland sowie an den Australian Open abgesagt. Dort hätte sie in den kommenden Wochen antreten sollen. Sie wolle sich nun ausruhen und plane, erst beim nächsten Turnier in Cluj Anfang Februar dabei zu sein. Halep freue sich, vor den rumänischen Fans aufzutreten, erklärte sie. Das waren die Meldungen.
Sie hören das Funkjournal von Radio Rumänien International. Maia Sandu ist die erste Präsidentin der Republik Moldau, mehrheitlich rumänischsprachig, die ein zweites Mandat durch Direktwahl erlangt hat. Einzelheiten dazu hat Mihai Pelin. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Maia Sandu hat ihr zweites Mandat als Präsidentin der Republik Moldau angetreten, das sie nach den Wahlen im Herbst erhalten hat. In einer feierlichen gemeinsamen Sitzung des Parlaments und des Verfassungsgerichts legte sie den Amtseid ab. In ihrer Antrittsrede sagte sie, dass sie ihr zweites Mandat in erster Linie mit Demut und Entschlossenheit antrete und dass ihr Vermächtnis Moldawien in der Europäischen Union sein solle, warnte aber davor, die europäische Integration als Business-Class-Ticket ins Paradies zu betrachten. Maia Sandu zog Bilanz über die Errungenschaften ihrer ersten Amtszeit und hob hervor, dass es der Republik Moldau gelungen sei, energiepolitisch unabhängiger zu werden und von den westlichen Staatsführern respektiert zu werden. Das Staatsoberhaupt rief die Gesellschaft zu einer großen nationalen Mobilisierung im EU-Beitrittsprozess auf. Maia Sandu erklärte, dass die Republik Moldau aufgrund der Erfolge der letzten Amtszeit von den westlichen Staatsoberhäuptern mit Respekt betrachtet wird. Maia Sandu: Moldawien wird mehr denn je respektiert. Die Welt schaut mit Liebe und Interesse auf uns und unterstützt uns in unserem Traum. Der Rest hängt von uns ab. Wir haben begonnen, uns von der Energieabhängigkeit zu befreien. Auch wenn die Preise noch hoch sind, kann uns niemand aufhalten. Es ist uns gelungen, die Tür zur EU weit zu öffnen, was für ein Land als Plan und Projekt keine Kleinigkeit ist. Es gibt noch viel zu tun, aber der Weg ist richtig. Ich fordere Sie auf, mit Zuversicht voranzugehen. Die Präsidentin erklärte, dass sie in ihrer zweiten Amtszeit weiterhin auf die Umsetzung der Justizreform drängen werde, die ihrer Meinung nach seit Jahrzehnten aufgeschoben ist. Die Regierung wird in mir eine seriöse und engagierte Partnerin haben, aber auch eine scharfe Kritikerin, wenn es um schlechte Leistungen geht, fügte sie hinzu. Rumänien und die Republik Moldau werden sich weiterhin für Wohlstand, Stabilität, europäische Werte, Widerstandsfähigkeit und Demokratie einsetzen, sagte der rumänische Staatschef Klaus Iohannis, der Präsidentin des Nachbarlandes, Maia Sandu, zu ihrer zweiten Amtszeit gratulierte. Maia Sandu ist das erste weibliche Staatsoberhaupt und die sechste Präsidentin der Republik Moldau. Sie erhielt ihre zweite Amtszeit als Präsidentin in direkter Wahl, ein Novum in der Politik in Chișinău, nach der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am 3. November. Sie besiegte damals vor allem dank der Diaspora mit über 940.000 Stimmen ihren von den Sozialisten unterstützten Gegenkandidaten Alexander Stoianoglu, der knapp über 750.000 Stimmen erhielt. Obwohl sie die Wahlen insgesamt gewann, unterlag Präsidentin Sandu in den Bezirken des Landes knapp gegen Stoianoglu, einen ehemaligen Generalstaatsanwalt. Gleichzeitig mit den Präsidentschaftswahlen fand ein nationales Referendum über die Aufnahme des strategischen Ziels der EU-Integration in die Verfassung statt, das mit 51,4% der Stimmen angenommen wurde.
Das Jahr 2024 war für die Republik Moldau ein wichtiges Jahr, in dem der proeuropäische Kurs infolge des Referendums und der Präsidentschaftswahlen gefestigt wurde, das aber auch einmal mehr die tiefe Polarisierung der Gesellschaft deutlich machte. Beide Wahlen endeten mit grenzwertigen Ergebnissen. Während des Wahlkampfs dokumentierten die Behörden und die Zivilgesellschaft eine Reihe von Einmischungen Russlands, die einen regelrechten hybriden Krieg auslösten, der von der Gruppe des moldauischen Oligarchen Ilan Shor koordiniert und finanziert wurde, der nach Moskau floh, um dem Gefängnis zu entkommen. Die Behörden in Chisinau deckten mehrere Pläne zur Organisation und zum Kauf von Wellen sowie echte Kampagnen zur Verunglimpfung und Verbreitung von Fake News auf.
Liebe Hörerfreunde, Radio Rumänien International setzt seine traditionelle Meinungsumfrage zur Persönlichkeit des Jahres fort. Unsere Hörerinnen und Hörer sowie Nutzer des Internets und der sozialen Netzwerke sind auch dieses Jahr angeregt, sich einer neuen Aufgabe zu stellen, in diesem für uns alle komplizierten und schwierigen Jahr 2024. Es war ein schwieriges Jahr wegen des anhaltenden Krieges, den Russland in der Ukraine führt, der Konflikte im Nahen Osten und der globalen Erwärmung, die zum wärmsten Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen geführt hat. Bitte entscheiden Sie, welche Persönlichkeit der Gegenwart in diesem Jahr den größten positiven Einfluss auf die Welt hatte. Wir bereiten uns darauf vor, auf Grundlage Ihrer schriftlichen Vorschläge die Persönlichkeit des Jahres bei Radio Rumänien International zu nominieren. Wer könnte es sein und vor allem warum? Wird es eine bekannte Persönlichkeit sein oder jemand, der der breiten Öffentlichkeit unbekannt ist, aber eine beispielhafte Geschichte hat? Die Entscheidung liegt, wie immer, bei Ihnen. Bitte senden Sie uns Ihre Vorschläge und Ihre Begründung so bald wie möglich per E-Mail an die Adresse germ@rri.ro. Als Kommentar zu diesem Artikel direkt auf der Webseite www.rri.ro, auf unserem Facebook-Profil oder per WhatsApp an die Handynummer 0040 744 312 650. Ich wiederhole 0040 für Rumänien 744 312 650. Wir werden die Persönlichkeit des Jahres 2024 bei Radio Rumänien International am Mittwoch, den 1. Januar 2025, in unseren Sendungen und online bekannt geben. Machen Sie mit!
Radio Rumänien International wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Terra 21, das Umweltmagazin.
Willkommen zum Feature-Teil in unserem Programm. Jedes Jahr fallen in der Europäischen Union schätzungsweise 2,2 Milliarden Tonnen Abfall an. Daher werden die Rechtsvorschriften zur Abfallbewirtschaftung ständig aktualisiert, um einen radikalen Wandel hin zu einem nachhaltigeren Modell der sogenannten Kreislaufwirtschaft zu fördern. Für unser Umweltmagazin Terra 21 hat Daniel Onner zum Thema recherchiert. Im Studio begrüßt die Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung seines Beitrags. Wenn wir über die Kreislaufwirtschaft sprechen, denken wir in der Regel an Abfall, doch die Circular Economy, wie sie auf Englisch genannt wird, sei viel mehr als das, erklärt Liliana Nikita, Leiterin des Interkommunalen Entwicklungsverbunds für Abfallwirtschaft.
E adevărat că acestea sunt vizibile și sunt cele care pot să fie poate într-o mai mare măsură gestionate pentru a ne încadra în această economie circulară.
Es stimmt, dass zunächst die Abfälle sichtbar sind und es sind die Abfälle, die vielleicht in größerem Umfang bewirtschaftet werden können um in diese Kreislaufwirtschaft zu passen. Doch Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass die Ressourcen so lange wie möglich im Kreislauf bleiben. Wir sprechen von festen Ressourcen und da kommt uns der Abfall in den Sinn, aber wir sprechen auch von Wasser und Boden. Im herkömmlichen, linearen Modell des Wirtschaftens haben wir uns daran gewöhnt, Ressourcen abzubauen, Güter zu produzieren, sie zu verbrauchen und dann wegzuwerfen, was wir nicht mehr brauchen. Im Grunde genommen haben wir der Natur Ressourcen entnommen und die daraus resultierenden Abfälle beanspruchen dann durch ihre Lagerung das Land und verursachen gleichzeitig Umweltverschmutzung. Die Kreislaufwirtschaft sei als Konzept nicht vom Himmel gefallen, sondern inspiriere sich direkt aus der Natur, führt Liliana Nechita weiter aus.
Practic, cultura vechilor civilizații asta făceau, trăiau în armonie cu natura. Iar în societatea noastră, mult mai târziu...
Im Grunde genommen basierte die Kultur der alten Zivilisationen auf Kreislaufwirtschaft. Die Menschen lebten früher in Harmonie mit der Natur und in unserer heutigen Gesellschaft kamen viel später, erst in den 1960er und 70er Jahren, die ersten Sorgen um die Umwelt, um die Erschöpfung der Ressourcen auf. In dieser Zeit entstanden auch die ersten Abfallvorschriften der Europäischen Union. Erst viel später, um das Jahr 2000 herum, wurde der Grundsatz des recycelbaren Designs der Produkte eingeführt. Das bedeutet, dass bereits in der Design- und Prototypenphase Waren entstehen, die wiederverwendet und recycelt werden können. 10 weitere Jahre später definiert die Ellen MacArthur Foundation die Kreislaufwirtschaft als ein System, das auf 3 Prinzipien beruht. Das war im Grunde die Geburtsstunde dieses Konzepts der Kreislaufwirtschaft, das von dieser Dame und der von ihr gegründeten Stiftung gefördert wird. Als Seglerin hatte Ellen MacArthur die Gelegenheit, die negativen Auswirkungen wahrzunehmen, die Abfälle, vor allem Plastikmüll, auf die biologische Vielfalt und die Natur im Allgemeinen haben. Die Ellen MacArthur Foundation definiert die Kreislaufwirtschaft als ein System, in dem Güter niemals zu Abfall werden und die Natur sich in der Praxis selbst regeneriert. Sehr wichtig sind die Grundsätze, die schon in der Entwurfsphase berücksichtigt werden, erläutert weiter unsere Gesprächspartnerin.
Este vorba de ecodesign, de faptul că introducem produsele și materialele într-un ciclu, fie că vorbim într-un ciclu.
Es geht um Ökodesign. Der Grundsatz ist, Produkte und Materialien in einen Kreislauf zu bringen, ob wir nun von einem technischen Kreislauf oder einem biologischen Kreislauf sprechen. Im Grunde ist das Ziel, den inhärenten Wert eines Produkts zu erhalten. Worauf zielt dieser Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft eigentlich ab? Zunächst einmal geht es darum, für die europäischen Unternehmen und für die Bürger der Europäischen Union den Übergang zu einer Wirtschaft zu gewährleisten, in der die Ressourcen nachhaltig genutzt werden. Nicht alle Ressourcen, die wir heute in Europa verwenden, stammen aus Europa. Einige kommen aus sehr weit entfernten Ländern, andere Ressourcen sind für uns aus verschiedenen Gründen nicht zugänglich oder nicht ausreichend verfügbar. Um unsere Unabhängigkeit und letztlich unseren Fortbestand zu sichern, ist es daher sehr wichtig, dass wir diese Ressourcen hier behalten, sie hier bewirtschaften und auch hier nutzen. Die Pläne, die diesem Aktionsplan untergeordnet sind, zielen im Wesentlichen darauf ab, die Rohstoffe optimal zu nutzen, die Energieeinsparung zu fördern und gleichzeitig die Treibhausgase zu reduzieren, die sich auf den Klimawandel auswirken. Es geht also um einen Ansatz, der sich radikal von dem traditionellen Modell der linearen Wirtschaft, auch Wegwerfwirtschaft genannt, unterscheidet. Dieses traditionelle Modell basiert auf großen Mengen an billigen Materialien und Energie, die heute zunehmend knapp werden. Daher gibt es auch ein wachsendes Interesse an grüner Energie, an Energie aus erneuerbaren Quellen, erklärt zum Schluss Liliana Nikita, Leiterin des Interkommunalen Entwicklungsverbunds für Abfallwirtschaft.
Planul de acțiune pentru economie circulară, practic, nu face decât să sprijine transformarea economiei utilizând toate instrumentele.
Der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft unterstützt den Wandel der Wirtschaft, indem alle verfügbaren Instrumente nutzt, neue Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Wenn man sich vornimmt, die Umweltkosten in die eigene Produktion oder in den Preis seiner Produkte einzubeziehen, wirkt sich das natürlich auf die Wettbewerbsfähigkeit aus, insbesondere im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften, die dies nicht tun. Doch die Kreislaufwirtschaft schafft auch neue Arbeitsplätze in Sektoren, die im Wachstum begriffen sind, etwa in neuen Sektoren wie der grünen und erneuerbaren Energie. Die Kreislaufwirtschaft schont auch wertvolle Ressourcen, die entweder sehr weit von Europa entfernt oder sehr schwer zugänglich sind, vor allem weil sie in sehr geringen Mengen vorhanden sind. Derzeit wird in der Öffentlichkeit immer häufiger von kritischen Rohstoffen gesprochen. Und diesen kritischen Rohstoffen gilt unsere besondere Aufmerksamkeit, weil sie in die Produktion von Gütern einfließen, auf die wir nur sehr schwer verzichten können. Dies erfordert jedoch einen korrekteren und besser organisierten Umgang mit diesen Rohstoffen, die aus wertvollen und knappen Quellen stammen. Die Verringerung der Umweltauswirkungen scheint nur ein Nebeneffekt zu sein, ist aber in Wirklichkeit eines der Hauptziele der Kreislaufwirtschaft. Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Constantin Brâncuș ist der bedeutendste Bildhauer Rumäniens. Doch zu Zeiten seines Lebens wurde sein Werk vielmehr im Ausland geschätzt als hierzulande. Mehr über den Werdegang des berühmten Bildhauers erfahren Sie in einem Beitrag verfasst von Christina Leschko. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Der Weg von Constantin Brâncuș, von den bescheidenen Anfängen als Sohn eines armen Tischlers bis zu seiner originellen Bildhauerkunst, die er in Paris erreichte, begann in Hobeța, einem Dorf im Norden der historischen Region Oltenien, wo er am 19. Februar 1876 geboren wurde. Von hier aus sollte er zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Westen Europas gehen, der für seine von volkstümlichen Traditionen und Naturverbundenheit geprägte Kunst besser geeignet war als seine Heimat Rumänien. Bevor er nach Paris ging, hatte Brâncuș einen ziemlich verschlungenen Bildungsweg hinter sich. Einige Grundschulklassen in seiner Heimatgemeinde, dann eine Lehre und die Kunstgewerbeschule in Craiova und schließlich die Akademie der schönen Künste in Bukarest, die er 1902 abschloss. Etwa zur gleichen Zeit könnte er beschlossen haben, Rumänien zu verlassen, aber über die rein persönliche Biografie von Brâncuș ist nichts bekannt. Ebenso wenig ist über die Persönlichkeit und das Denken des Bildhauers bekannt, so dass sich der Mensch Brâncuș kaum rekonstruieren lässt. Und einer der Ausgangspunkte dieser Annäherung wäre die Reise, die ihn aus der Anonymität herausführte. Eine Reise, die Sorin Trünke vor kurzem nachgezeichnet und in seinem Buch mit dem Titel »Der Weg von Constantin – Die Flucht von Brâncuș aus Rumänien – eine Rekonstruktion« umgesetzt hat. Von Anfang an stellte Sorin Trünke fest, wie dürftig die Daten über diese Reise von Brâncuș waren.
Ich war der Meinung, dass er 1903
abreiste Und dann kam er erst 1904 an. Über viele Dinge, auch über die Dauer der Reise, gab es Unsicherheiten. Der Schriftsteller Alexander Blachutzer sagte 1910, dass diese Reise 4 Monate gedauert hätte. Andere sagen, sie habe 8 Monate gedauert. Andere wiederum sagen, sie habe 14 oder 16 Monate gedauert. Einige mehrere Jahre und so weiter. Es gibt also viele Unklarheiten. Das war also mein Wunsch, zu versuchen, eine gültige Hypothese aufzustellen. Und dann habe ich überlegt, viel gelesen und die Argumente und Quellen so sorgfältig wie möglich abgewogen, um zum Schluss zu kommen, dass er 1903 um den Frühling herum abreiste. Er kam in Paris an, höchstwahrscheinlich am 14. Juli 1904, dem französischen Nationalfeiertag. Da wir nicht genau wissen, wann er abgereist ist, dauert die Reise etwa 1 Jahr, wenn nicht 2. Und wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob er 1902 oder 3 abgereist ist. Nach Sorin-Trünke hätte Brâncuși höchstwahrscheinlich die Route genommen, die aus dem damaligen Königreich Rumänien von Hobița über Petroșani führte, über Hatzeg nach Siebenbürger, das zum Habsburgerreich gehörte, und über Nădlac, über Budapest und dann über Heidentor nach Österreich. Er erreichte Wien, Linz und Salzburg und gelangte dann nach Deutschland, wo er München, dann Konstanz und direkt die Schweiz erreichte, wo Brâncuși in Basel offenbar erkrankte. Nach der Einreise nach Frankreich reiste der Bildhauer mit dem Zug von Langres nach Paris, wo er offenbar am 14. Juli 1904 ankam. Denn, wie er sich erinnert, Frankreich empfing mich mit Fanfaren und militärischen Ehren. Mit welchen finanziellen Mitteln und Transportmitteln ist Brâncuși aber gereist? Es gibt noch viele Unbekannte, fährt Sorin Trünke fort.
Stimmt, câteva puncte importante, care sunt validate de exegeți.
Wir kennen einige wichtige Punkte, die von Exegeten, von Menschen, die ihn persönlich kannten, wie dem Anwalt und Publizisten Petre Pandra, bestätigt werden. Im Wesentlichen wissen wir, dass er auf seinem Weg nach Frankreich durch Wien, Budapest, München, Basel, Zürich und Landkreis ankam. Und von hier an habe ich einfach angefangen, eine Karte auszufüllen und eine Reiseroute zu erstellen, die auf der Annahme beruht, dass Brâncuși diese Reise gewissermaßen zu Fuß gemacht hat. Das ist eine andere Diskussion. Viele Leute vertreten diese Theorie, dass er wie Badakirzin gelaufen sei. Ich glaube nicht, dass er das getan hat. Ich glaube, er ging in die Welt hinaus, wie es Bauern oder Reiter taten. Nach Abschluss der Lehrzeit muss ein Lehrling diesen Weg der Reifung gehen, auf dem er von einem Handwerker zum anderen geht, um neue Geheimnisse des Handwerks zu lernen. So ging unser Bauer Brâncuși in die Welt hinaus, aber er verließ sie als Lehrling, nachdem er seine Lehre in Bukarest an der Belle Art, einer sehr guten Schule, abgeschlossen hatte. Sicher ist jedoch, dass Constantin Brâncuși nach Abschluss seines Studiums an verschiedenen Wettbewerben für die Gestaltung öffentlicher Denkmäler teilnahm, wobei alle seine Vorschläge abgelehnt wurden. Vielleicht war es diese Ablehnung, die Brâncuși veranlasste, das Land zu verlassen. Aber auch dies ist nur eine Vermutung, da es keine direkten Zeugnisse gibt. Mehr dazu Sorin Trânca.
Toate lucrările publice pe care le-a făcut Brâncuși vreodată au fost respinse.
Alle öffentlichen Arbeiten, die Brâncuși ausgeführt hat, wurden abgelehnt. Aber es gibt Ausnahmen. Eine davon betrifft das Ensemble von Târgu Jiu. Aber da geht es um das Werk einer Person, die schon fast 60 Jahre alt war. Als Brâncuși also sein hohes Alter erreichte, konnten nur wenige Menschen seine Arbeit verbessern. Aber bis dahin waren alle seine öffentlichen Werke abgelehnt worden. Andere Ausnahmen sind Denkmäler öffentlicher Natur, die aber von Privatpersonen in Auftrag gegeben wurden, wie die auf dem Friedhof in Buzău, also ein Grabdenkmal. Obwohl ich die kategorischen Behauptungen, dass Brâncuși Bukarest wirklich wütend verließ, bevor er in Paris ankam, vorerst zurückweise, ist es gut möglich, dass er wütend über die Mittelmäßigkeit abreiste. Er ist kein Reisender im modernen Sinne sozusagen. Ich meine, im Allgemeinen reist er ab, um zu arbeiten. Er verreist zum Beispiel nicht, um Spaß zu haben. Und wenn ich an seine Kindheit zurückdenke, dann ist dieser Aufbruch vom Brâncusi von Hobita nach Paris zu Fuß, ich glaube, es ist Brâncusis fünfter Aufbruch von zu Hause. Wenn nicht sogar sein sechster, denn zwischen seinem 7. und 11. Lebensjahr lief er mehrmals von zu Hause weg. Aber auch im Alter von 5 Jahren geht er von zu Hause weg, auf die Alm zum Schafstall. Er ist ein Hirtenjunge, der arm ist und aus einer Familie mit vielen Kindern stammt. Schon in jungen Jahren wird er irgendwo hingeschickt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das erste Mal geht er in den Schafstall in den Parungbergen. Das ist der Grund, warum Brâncusi als Kind nicht viel von der Schule mitbekommt und die Grundschule verpasst. In seinem Eifer, er selbst zu sein und seinem ursprünglichen Weg zu folgen, gelingt es Brâncusi in Paris, die begehrten Skulpturformen zu schmieden und sie darüber hinaus in der ganzen Welt bewundert werden zu lassen.
Radio Rumänien International wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Yeah. Mach die Tür auf, Christ, eines der schönsten rumänischen Volkslieder, die in der Vorweihnachtszeit gesungen werden. Die Lieder wurden mit mehreren bekannten Volkssängern aufgenommen. Colindatul bedeutet wandern, von einem Ort zum anderen gehen, nahe an der Bedeutung des Wortes Pilgerfahrt. Die traditionellen rumänischen Weihnachtslieder, die von der rumänischen Bevölkerung in ihrer authentischen, volkstümlichen Version geliebt werden, werden zu Rhythmen instrumentiert, die für das Herkunftsgebiet des jeweiligen Sängers oder Volksgruppe spezifisch sind. Sie erhalten etwas Besonderes, das auch durch die eigenen Akzente, die für die verschiedenen Regionen Rumäniens charakteristisch sind, verstärkt wird. Hören wir weiter, Nicolae Turcu, mit dem Lied Merere om Colinda. Das Sternsingen ist wie die Pilgerreise nicht ohne Ziel und Zweck. Im Fall des Sternsingens ist das Ziel das Haus der Menschen und das Ziel ist heilig, die Verkündigung eines großen Ereignisses wie dieses, die Geburt des Herrn Jesus Christus. Diese Verkündigung ist eine gute Nachricht. Das Lied offenbart also einen missionarischen Akt, der auch in dem Lied Crăciunul atunci când vine vorkommt.
Thank you.
Es war Georgiana Marinescu mit einem wunderbaren Weihnachtslied. Zum Jahreswechsel werden Lieder gesungen, die der rumänischen Neujahrstradition entsprechen, wie Plugușorul, Capra oder Sorcova. Und bis zum Dreikönigsfest, dem ersten orthodoxen christlichen Feiertag am 6. Januar, kann man mit anderen thematischen Liedern singen. Lieder für die Jungen, die Mädchen und so weiter. Das Ensemble Ploieșii aus Chișinău bringt nun das Lied Slobodane Gazdan Casa. Die traditionellen Weihnachtslieder wurden aus der Reinheit des rumänischen Bauern geboren. Der hart arbeitende Bauer, der vielleicht keine Ahnung von Büchern hat, aber einen Glauben, einen Verstand und eine Sensibilität der Seele hat, die nicht alltäglich sind. Wir beenden unsere heutige Rubrik mit dem Lied Seara Bună, Seara Sfântă. Es singt Nina Predescu.
Seara bună, seara sfântă, florile d'albe, ascolin de le să cântă, florile d'albe, către șeruri înălțace, florile d'albe. Pi la oamenii buni cântace, florile d'albe. Scoală gazdă dacă vrei, florile d'albe. Și mai coașe coloșei, florile d'albe. Mâine pana în Crăciun, florile d'albe, ieși la pițară în drum, florile d'albe. Scoală gazdă ne primește, florile d'albe, cu ce toace neșinstește, florile d'albe. Unuși și cu mirămoi, florile d'albe, ca să mai stăm pe la voi, florile d'albe. La mulți ani ce sărbători, florile d'albe. La fereastră albe flori, florile d'albe. Pradu-ți verge lângă prag, florile d'albe. Să vă hoginiți cu drag, florile d'albe. La mulți ani ce sărbători, florile d'albe. La fereastră albe flori, florile d'albe.
Radio Rumänien International wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Und zum Schluss hören Sie unsere Rubrik Rumänische Persönlichkeiten. Traian Vuia, ein bedeutender rumänischer Erfinder und Ingenieur, wurde am 17. August 1872 in Surducumic, einer kleinen Gemeinde im Westen Rumäniens, geboren. Sein Name ist untrennbar mit den Anfängen der modernen Luftfahrt verbunden, denn er war einer der ersten Menschen, die ein motorbetriebenes Flugzeug entwickelten und erfolgreich flogen. Vuia war ein Visionär, dessen innovative Ideen die technische Entwicklung seiner Zeit weit übertrafen. Traian Vuia wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Schon als Kind zeigte er eine außergewöhnliche Neugier für Technik und Mechanik. Nach seinem Schulabschluss in Lugosch schrieb er sich an der Polytechnischen Universität Budapest ein, wo er Maschinenbau studierte. Obwohl seine Familie finanziell eingeschränkt war, zeigte Vuia eine immense Entschlossenheit, sein Studium abzuschließen. Er erweiterte seine Kenntnisse durch das Studium moderner technischer Entwicklungen und träumte davon, eine Maschine zu bauen, die wie ein Vogel fliegen könnte. Um seine Ideen weiterzuentwickeln, zog Vuia 1902 nach Paris, das damals ein Zentrum für Wissenschaft und Innovation war. In Frankreich fand er ein förderliches Umfeld, um an seinen Flugprojekten zu arbeiten.
Trotz der Skepsis, die viele seiner Zeitgenossen gegenüber der Ideen des motorisierten Fliegens zeigten, blieb Vuja standhaft. Seine Hauptidee war, ein Fluggerät zu entwerfen, das ohne Katapult oder zusätzliche Startvorrichtungen direkt vom Boden abheben konnte. Im Jahr 1903 reichte Vuja ein Patent für sein Flugapparat mit eigenem Antrieb ein, das ihm 1904 erteilt wurde. Dieses Flugzeug, bekannt als Vuja 1, war ein einmotoriger Monoplane mit einer Spannweite von 8,7 Metern. Der Apparat war mit einem Dampfmaschinenmotor ausgestattet, der eine Leistung von etwa 20 PS hatte. Am 18. März 1906 schrieb Vuja Geschichte, als er mit der Vuja 1 in Montesson, einem Vorort von Paris, abhob. Der Flug war kurz, erreichte jedoch eine Distanz von etwa 12 Metern bei einer Höhe von etwa 1 Meter. Obwohl der Flug nicht lange dauerte, war er ein Meilenstein, da Vuja damit bewies, dass ein schwererer als Luftapparat ohne extreme Hilfsmittel starten konnte. Dieser Erfolg markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Luftfahrt und inspirierte viele andere Ingenieure, darunter die Gebrüder Wright, die ähnliche Experimente durchführten. Vuja ruhte sich nicht auf seinen Errungenschaften aus. In den folgenden Jahren verbesserte er seine Flugzeuge kontinuierlich und experimentierte mit verschiedenen Antriebssystemen. Außerdem engagierte er sich in der Entwicklung von Automobilen und anderen Technologien. Während des Ersten Weltkriegs arbeitete er an militärischen Projekten, darunter einem Generator für künstliche Nebel, der in der Kriegsführung eingesetzt wurde. Trenvuja starb am 3. September 1950 in Bukarest. Trotz der Schwierigkeiten, die er während seines Lebens überwinden musste, hinterließ er ein beeindruckendes Erbe. Seine Arbeit trug wesentlich zur Entwicklung der modernen Luftfahrt bei und bewies, dass Innovation und Hartnäckigkeit große Träume verwirklichen können. Sein Geburtsort ist heute ein Museum, das sein Leben und seine Errungenschaften würdigt. International wird Vuja jedoch oft weniger beachtet als andere Luftfahrtpioniere wie die Gebrüder Wright. Dennoch verdient er einen festen Platz in der Geschichte der Technik und des Ingenieurwesens.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen, auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.